Ja, ich möchte euch ganz herzlich alle grüßen zu unserem Christustreff online hier in Dornstetten. Wir freuen uns, dass ihr alle uns wieder zuhört und wir wünschen euch zu Hause auch eine gesegnete Stunde jetzt auch miteinander. Wir dürfen miteinander singen, auf Gottes Wort hören und beten. Und möchte euch grüßen auch mit dem Wochenvers für die neue Woche aus 2. Korinther 5, Vers 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und wir freuen uns heute Abend auch, dass wir ihn zusammen verbringen können und das auf das Wort hören von Pfarrer Markus Bender, der zu dem Thema spricht, die wichtigste Frage und ein bleibender Auftrag. Und wir singen zu Anfang ein erwachsenes Kinderlied von 0 bis 99, darf jeder auch mitsingen. Welch ein Freund ist unser Jesus?
Vater, du bist jetzt bei uns und du siehst jeden von uns, egal wo wir sind, alleine, zu zweit, in der Familie. Du siehst in unser Herz und du weißt, was in uns vorgeht. Bitte öffne du unsere Herzen, unsere Ohren, unsere Augen. Lass uns hören, wie Jünger hören und dass wir dein Wort verstehen. Und dass wir aktiv werden und dass wir Beziehung zu dir aufbauen können, denn du wartest auf uns. Amen.
Ja, eigentlich gibt es im Christustreff ja an dieser Stelle immer den Kinderteil. Aber ich möchte das nutzen, um den Pfarrer Markus Bender vorzustellen. Jetzt, da ich ihn eigentlich durch meinen Sohn kennengelernt habe, bei einem Fußballcamp. Und Pfarrer Markus Bender in den letzten Jahren mehr im Fußballtrikot predigt als wie im Talar. Da freuen wir uns, dass er heute da ist und ich möchte ihn vorstellen anhand vom Alphabet. Und ich sage das erste Stichwort A, wie Athleten für Christus.
Athleten für Christus, wie der Name schon sagt, verbinden wir den Sport und den Glauben miteinander. Also die schönste Nebensache der Welt für viele, den Sport oder den Fußball, verbinden wir mit der wichtigsten Hauptsache, dem Glauben an Jesus Christus. Und es war so wunderbar, wie Gott uns vor 26 Jahren diese Aufgabe anvertraut hat, dass wir durch den Sport viele Kinder und Jugendliche mit dem Glauben erreichen.
Der zweite Buchstabe, B, da habe ich gleich mehrere Worte dafür. Ich fange mit dem ersten an, B, wie Bender Markus.
Ja, Markus Bender, ich bin 58 Jahre alt, bin seit 38 Jahren glücklich verheiratet, habe 2 Kinder und 4 Enkel und wir wohnen in Waldorf, wo wir unsere Arbeit mit Athleten für Christus machen.
B, wie beten.
Neben unserer Sportarbeit haben wir weitere wichtige Dienstbereiche, die uns Gott anvertraut hat. Und eines, das man kann sagen, das ist die geistliche Grundlage von allem. Das ist unser Gebetshaus, das in Waldorf steht. 24/7 Gebetshaus. Das heißt, man kann rund um die Uhr dort beten. Viele kommen da alleine oder in Gruppen dorthin und beten und genießen die Gegenwart Gottes und die Gemeinschaft mit Gott. Und wie gesagt, wir können uns heute nicht mehr vorstellen, ohne dieses Gebetshaus und ohne die ausgedehnte Gemeinschaft mit Gott zu leben.
Ich grüße an dieser Stelle die Mädchen und Jungs, die die Fußballcamps schon kennen, besonders. Und möchte jetzt die 2 Worte an Pfarrer Markus Bender stellen. B wie Ball und B wie Bibel.
Wir sind sehr, sehr froh, dass wir diese beiden Dinge miteinander verbinden können. Ein amerikanischer Sportmissionar hat uns das damals beigebracht, 1995, da war dann das erste Camp, der kam und hat uns beigebracht, wie kann man durch den Sport Kinder und Jugendliche mit dem Evangelium erreichen. Fußball ist natürlich die Sportart Nummer 1, da gibt es ganz viele, die daran Interesse haben. Und deshalb haben wir in diesen 26 Jahren, und wir sind sehr, sehr dankbar dafür, 140 Camps mit heute über 10.000 Teilnehmern und Mitarbeitern machen dürfen und wünschen uns, dass das so weitergeht.
Jetzt weiß ich schon von einigen, die sich auch schon angemeldet haben für dieses Jahr zu den Fußballcamps. Können Sie dazu noch kurz was sagen? Wie ist die aktuelle Situation?
Ja, da sind wir leider auch Corona geschädigt, wie so viele andere Bereiche auch. Das Ostercamp musste leider ausfallen. Das Pfingstcamp steht auf der Kippe und wir beten, wir hoffen und beten, dass so viel wie möglich der Camps stattfinden können. Und wir hoffen, dass alle, die jetzt nicht kommen konnten an Ostern oder vielleicht an Pfingsten, dass die umso mehr im Sommer kommen und dass wir dann die gleiche Teilnehmerzahl haben. Wir vermissen unsere Teilnehmer und freuen uns jetzt schon, bis die dann hoffentlich im Sommer kommen.
Ja, und der Pfarrer Markus Bender hat uns auch Flyer dagelassen. Wer welche braucht, sich einfach bei uns melden für die Camps, die vielleicht im Sommer noch stattfinden dürfen. So Gott will, freuen wir uns drauf. Vielen Dank. Und jetzt kommt das C wie Christus Jesus. Und da freuen wir uns auf das Wort Gottes, was uns Pfarrer Markus Bender jetzt auslegen wird.
Liebe Christus-Treff-Online-Gemeinde, wie die Überschrift oder der Anfang, so hat auch der letzte Abschnitt eines biblischen Buches oftmals eine ganz besondere Bedeutung. Das gilt grundsätzlich, das gilt aber ganz besonders in Zeiten, wie wir sie gerade erleben, wo das, was erschüttert werden kann, weil es geschaffen ist, verwandelt werden soll, damit allein das bleibe, was nicht erschüttert werden kann. Hebräer 12, Vers 27. Gott will, dass wir auf einem absolut sicheren, unzerbrechlichen Fundament stehen. Wir lesen heute den letzten Abschnitt des Johannesevangeliums. Jesus betont hier abschließend nochmals 3 ganz entscheidende Schwerpunkte seiner Botschaft.
Ich lese aus dem Johannesevangelium das 21. Kapitel ab Vers 15 überschrieben, Petrus und Johannes. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als mich diese haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jüngern folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte: Herr, wer ist's, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was wird aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht's dich an? Folge du mir nach. Da kam unter den Brüdern die Rede auf: Dieser Jünger stirbt nicht. Aber Jesus hatte nicht zu ihm gesagt: Er stirbt nicht, sondern: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Dies ist der Jünger, der dies alles bezeugt und aufgeschrieben hat, und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn aber eins nach dem anderen aufgeschrieben werden sollte, so würde, meine ich, die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären.
Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, Vers 4. Und dafür hat er alle Voraussetzungen geschaffen. Aber Gott kümmert sich nicht nur um alle Menschen insgesamt, sondern um jeden einzelnen Menschen. Jesus geht jedem einzelnen Schaf so nach, als gäbe es nur dieses eine, weil er nicht will, dass auch nur einer verloren geht. Ich hoffe und bete, dass diese großartige und ermutigende Tatsache auch durch diesen heutigen Bibelabschnitt bei jedem von uns ankommt. Jeder Einzelne, auch jeder von uns, ist sehr, sehr wichtig und unverzichtbar. Das macht Jesus hier bei seinem Einsatz für Petrus deutlich. Menschlich gesehen hatte sich Petrus ja eigentlich disqualifiziert. Er hat zuerst ein großes Versprechen abgegeben, er wollte sich standhafter zu Jesus bekennen als alle anderen Jünger. Und dann hat er kläglich versagt. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus: Wenn sie auch alle Ärgernis nehmen, so will ich doch niemals Ärgernis nehmen an dir. Petrus sprach zu ihm: Und wenn ich mit dir sterben müsste, will ich dich doch nicht verleugnen. Matthäus 26, Verse 33 und 35. Nur kurz nach diesem großen Versprechen, mit dem er sich auch über die anderen Jünger gestellt hat, hat Petrus Jesus dreimal verleugnet. Und nach den drei wertvollen gemeinsamen Jahren mit Jesus sogar behauptet, dass er Jesus gar nicht kennt. Gnädigerweise lässt Jesus Petrus nicht mit seiner Schuld und seinem Versagen allein, sondern knüpft mit seiner dreimaligen Frage an Petrus genau an die drei Verleugnungen an. Er holt Petrus da ab, wo er steht, und führt ihn liebevoll und seelsorgerlich wieder in seine Gemeinschaft und seinen Dienst. Jesus verschweigt die Schuld von Petrus nicht. Und Petrus weiß sehr gut, warum Jesus dreimal fragt: Liebst du mich mehr als diese? Liebst du mich? Hast du mich lieb? Petrus gibt drei demütige Antworten. Er stellt sich nicht mehr über die anderen Jünger. Da ist nichts mehr von mehr als diese zu hören. Petrus bekennt, dass Jesus alles weiß. Er kennt jeden unserer Gedanken und sieht in unser Herz. Jesus weiß ganz genau, ob es wahr ist, was wir sagen und bekennen. Petrus bekennt, Jesus, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich liebe. Diese ehrliche Liebe ist die unverzichtbare Grundlage und das Allerwichtigste in unserer Glaubensbeziehung zu Gott. Das unterstreicht auch das wichtige Bekenntnis, das die Juden täglich sprechen. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. 5. Mose 6, Verse 4 und 5. Indem Petrus dreimal seine Liebe zu Jesus bekennt, nimmt er die Vergebung Jesu an und darf wieder in ungetrübter Gemeinschaft mit seinem Herrn leben. Schon König David, 1000 Jahre vor Jesus und Petrus, wusste, wie befreiend und wohltuend es sich auswirkt, Sünde zu bekennen und Vergebung zu erfahren. Wohl dem, dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Psalm 32, Vers 1. Und wenn Sünde ehrlich bekannt ist und Vergebung angenommen wurde, dann gilt, vergeben ist vergeben. Es ist dann so, als wäre die Sünde nie passiert. Gott wirft alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres. Micha 7, Vers 19. Und da kann sie keiner mehr rausholen. Er, Gott, macht aus blutroter Sünde schneeweiße Gerechtigkeit. Jesaja 1, Vers 18. Petrus erlebt in wohltuender Weise, wie Jesus, der gute Hirte, an ihm handelt und ihn wieder zurechtbringt, so wie das Gott durch den Propheten Hesekiel angekündigt hat. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich will sie lagern lassen, spricht Gott der Herr. Ich will das Verlorene wieder suchen und das Verirrte zurückbringen und das Verwundete verbinden und das Schwache stärken und was fett und stark ist, behüten. Ich will sie weiden, wie es recht ist. Hesekiel 34, 15 und 16. Was Petrus selber so wunderbar erlebt hat, schreibt er später in seinem ersten Brief an die Gemeinden in Kleinasien. Denn ihr wart wie die irrenden Schafe, aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. 1. Petrus 2, 25. Und dieser gute Hirte Jesus vertraut Petrus jetzt seine Herde an. Er beauftragt ihn ganz neu, weide meine Schafe, hüte meine Lämmer. Weiden bedeutet geistliche Nahrung, gesunde Lehre, biblische Lebensgrundlagen weitergeben, die den Glauben stärken und zum Glaubenswachstum und zur Orientierung in die richtige Richtung beitragen. Petrus gibt die Aufgabe, die er selber von Jesus erhalten hat, an andere verantwortliche Leiter in der Gemeinde weiter. Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist. Achtet auf sie, nicht gezwungen, sondern freiwillig, wie es Gott gefällt. 1. Petrus 5, Vers 2. So, wie es Gott gefällt. Er ist der Herr der Gemeinde. Nach Gottes Willen im Gehorsam gegenüber Gottes Wort. Paulus beauftragt Timotheus in derselben Weise. Was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das befiehlt treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. 2. Timotheus 2, Vers 2. Dass das richtige Weiden allzu oft nicht geschieht, kritisiert Gott durch die ganze Bibel hindurch. Das sind die Hirten, die keinen Verstand haben. Ein jeder sieht auf seinen Weg, alle sind auf ihren Gewinn aus. Jesaja 56, 11. Und Gott sieht dabei nicht unwidersprochen zu. Er beauftragt Petrus auch, hüte meine Lämmer. Dabei geht es um die Bewahrung vor Irrlehre und falschen Wegen. Jeremia stellt im Auftrag Gottes fest, die Priester fragten nicht, wo ist der Herr? Und die Hüter des Gesetzes achteten meiner nicht. Und die Hirten des Volkes wurden mir untreu. Und die Propheten weissagten im Namen des Baal und hingen den Götzen an, die nicht helfen können. Jeremia 2, Vers 8. Viele Hirten haben meinen Weinberg verwüstet und meinen Acker zertreten. Sie haben meinen schönen Acker zur Wüste gemacht. Jeremia 12, Vers 10. Was zur Zeit Jeremias vor 2600 Jahren falsch lief, läuft heute in unserer Zeit leider oft genauso falsch. Immer mehr ist zu beobachten, wie gesunde Lehre verwässert, verfälscht oder sogar verboten wird. Denken wir nur an die oft hinterfragten Themen wie, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist, an die lebensschaffenden Ordnungen Gottes für Ehe und Familie, an die Gültigkeit der gesamten Bibel als unantastbare Grundlage für alles Leben und alle Lehre in der christlichen Gemeinde oder an die immer mehr um sich greifende Vermischung von Religionen. Da braucht es Hirten, die die Gemeinde in Übereinstimmung mit Gottes Auftrag und gemäß seinem Willen weiden und hüten. Und deshalb ist es so wertvoll und dringend notwendig, dass es auch heute öffentlich deutlich hörbare Stimmen von verantwortlichen Christen gibt, die zur Umkehr zu Gott und seinem Willen aufrufen und die der um sich greifenden Irrlehre deutlich widersprechen. Dass er dafür sorgen wird, hat Gott versprochen. Und ich will euch Hirten geben nach meinem Herzen, die euch weiden sollen in Einsicht und Weisheit. Jeremia 3, Vers 15. In seinem Auftrag an Petrus unterscheidet Jesus auch zwischen Schafen und Lämmern. Hier hat Jesus die gesamte Gemeinde mit Neubekehrten und mit Leuten, die schon etwas weiter im Glauben sind, im Blick. Und auch die verschiedenen Generationen. So unterscheidet auch Johannes in 1. Johannes 2, 13 und 14 Väter, junge Männer und Kinder. Hier wird wieder deutlich, jeder Einzelne, unabhängig von seinem Alter und seiner geistlichen Entwicklung, ist für Gott entscheidend wichtig. Petrus hat entsprechend seinem Auftrag gehandelt. Vom Anfang der christlichen Gemeinde in Jerusalem an hat er Verantwortung für neu zum Glauben gekommene übernommen. In Jerusalem kamen nach der Pfingstpredigt des Petrus an einem Tag 3000 Menschen zum Glauben an Jesus und wurden getauft. Und danach hat Petrus seinem ihm von Jesus übertragenen Hirtendienst weitere 36 Jahre lang treu ausgeübt, viele Menschen zu Jesus geführt und viele Glaubende auf ihrem Weg begleitet und sie geprägt. Nach 1. Korinther 15, Vers 5 gab es kurz nach der Auferstehung Jesu bereits eine Begegnung Jesu mit Petrus, in der er sicher einige Dinge mit Petrus geregelt hat. In der jetzigen Begegnung am See Genezareth geht es um die Wiederherstellung des Petrus im Kreis der Jünger. Die Verleugnungen waren ja öffentlich bekannt. Und so muss jetzt auch die Vergebung und Neubeauftragung öffentlich bekannt werden. Von jetzt an kann Petrus in neuer Autorität und Freimütigkeit seinen Hirtendienst ausüben. Und das tut er in beeindruckender Weise. Kurz nach seiner beeindruckenden Pfingstpredigt, Apostelgeschichte 2, und der Heilung des Gelähmten sagt Petrus zu den Juden, der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überantwortet und verleugnet habt vor Pilatus, als der ihn loslassen wollte. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und darum gebeten, dass man euch den Mörder schenke. Aber den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Apostelgeschichte 3, 13 bis 15. Jetzt könnten ihm seine Zuhörer vorwerfen, du wirfst uns vor, wir hätten Jesus verleugnet. Das hast du doch selber getan. Das stimmt. Aber Petrus wurde vergeben und deshalb darf er ohne jede Einschränkung und ohne irgendeine Nachwirkung mutig und herausfordernd das Evangelium verkündigen. Und jetzt erfüllt sich sogar noch das Versprechen, das Petrus vor der Verleugnung Jesu abgelegt hat. Und wenn ich mit dir sterben müsste, Matthäus 26, 35. Jesus weist hier auf den Tod des Petrus hin. Petrus wurde 68 nach Christus aufgrund seines Glaubens an Jesus unter Kaiser Nero in Rom gekreuzigt. Einen zweiten wichtigen Punkt macht Jesus in der Begegnung von Petrus und Johannes deutlich. Für jeden hat Gott einen guten, persönlichen Plan. Petrus fragt, was mit Johannes sein wird. Jesu Antwort macht deutlich, dass das eine ganz persönliche Sache zwischen Jesus und Johannes ist. Petrus geht seinen Weg und Johannes geht seinen Weg. Für jeden gilt, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Psalm 139, Vers 16. Gott kannte jeden von uns bereits vor dem irdischen Beginn unseres Lebens. Und er hatte und er hat einen guten Plan für uns. Dieser Plan kann aber ganz anders aussehen als der Plan für den Menschen neben uns. Nicht jeder hat die gleiche Berufung. Er steht oder fällt seinem Herrn. Römer 14, Vers 4. Entscheidend ist aber, dass unser Leben so verläuft, dass es dem Willen Gottes entspricht und wie er uns führt. Dann kann und dann wird er uns segnen. Es wäre so hilfreich und ermutigend, wenn das Gebet Davids unser persönliches Gebet würde. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Psalm 86, Vers 11. Gottes Weg für mich ist der beste. Ich brauche nicht neidisch auf andere zu sehen, denen es scheinbar besser geht, oder mir einen anderen Weg zu wünschen. Wenn wir sehen, wie Gott Abraham, Jakob, Josef, Mose, Paulus und viele andere glaubende Menschen durch teils sehr schwierige Situationen an das Ziel ihres Lebens geführt hat, dann kann und soll uns das motivieren, Gott zu vertrauen, dass er auch uns einen guten Weg führen und uns am besten Ziel anbringen wird. Jesus sagt über Johannes, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme. Jesus hat nicht gesagt, dass Johannes niemals stirbt, sondern dass es einzig und allein Jesu Sache ist, wie er Johannes führen wird. Johannes war der Apostel, der am längsten gelebt hat. Er hat noch die Zerstörung des Tempels in Jerusalem, 70 nach Christus, miterlebt. Er hat in vielen Gemeinden gewirkt. Er war als Gefangener auf der Insel Patmos und hat dort von Jesus die Offenbarung empfangen und niedergeschrieben. Johannes starb am Beginn der Herrscherzeit von Kaiser Trajan etwa 100 nach Christus, also 32 Jahre nach Petrus. Interessanterweise trugen die Vorläufer und Botschafter der ersten und zweiten Ankunft Jesu den gleichen Namen, Johannes der Täufer und Johannes der Jünger. Die letzten beiden Verse unseres Textes sind wie ein Siegel unter das ganze Evangelium. Das, was hier und in allen 21 Kapiteln steht, ist wahr, glaubwürdig, unveränderlich und ewig gültig. Gottes Wort ist wahr. Johannes bezeugt diese Worte und er ist ein treuer Zeuge. Er gibt, wie andere Schreiber der Bibel, nur das weiter, was Gott ihm aufgetragen hat. So wie Paulus es in Römer 15, Vers 18 sagt, ich werde nicht wagen, von etwas zu reden, das nicht Christus durch mich gewirkt hat. Jesus selber unterstreicht, Gottes Wort ist die Wahrheit. Johannes 17, Vers 17. Und niemand hat das Recht, hier etwas wegzunehmen oder dazuzusetzen. Alle leider sehr verbreiteten Versuche in unserer Zeit am Wort Gottes etwas zu ändern oder es dem Zeitgeist anzupassen, sind deshalb eindeutig gegen den Willen Gottes und Ausdruck des Unglaubens. Wenn wir Jesus lieben, dann werden wir sein Wort halten. Johannes 14, Vers 15. In diesem Wort haben wir alles, was nötig ist, um zum Glauben zu kommen, im Gehorsam Gott gegenüber zu leben und am Ziel anzukommen. Bereits in Kapitel 20 hat Johannes gesagt, was er jetzt nochmals unterstreicht. Noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Es ist absolut nachvollziehbar, dass es noch viel mehr gab als das, was in den 21 Kapiteln des Johannesevangeliums steht. Gott ist so großartig, majestätisch, unfassbar, mit Worten gar nicht abschließend zu beschreiben. König Salomo betet Gott bei der Einweihung des ersten Tempels mit folgenden Worten an. Siehe, der Himmel und aller Himmel, Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe? 1. Könige 8, Vers 27. Und in Jesaja 55, Vers 9 unterstreicht Gott selber, so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Daher ist es absolut verständlich, dass die Welt die Bücher nicht fassen würde, wenn alles aufgeschrieben würde, was Gott getan hat. Gott hat uns aber ganz genau das gegeben, was wir brauchen, um zum Glauben zu kommen und auf dem Weg mit ihm sicher am Ziel anzukommen. Wir werden in der Ewigkeit alles Weitere erfahren. Es wird der Tag kommen, von dem Jesus sagt, an dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Johannes 16, Vers 23. Unser Gehorsam Gottes Wort gegenüber und unser Bekenntnis zu Jesus stehen unter einer wunderbaren, motivierenden Verheißung, die Johannes im Auftrag Jesu in einem der Sendschreiben der Offenbarung weitergibt. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Offenbarung 3, Vers 8. Wenn diese göttliche Beschreibung auf unser Leben zutrifft, liegt die beste, nur denkbare Zukunft vor uns. Dann wird Gott, wie mit Petrus und Johannes, auch mit uns zum Ziel unseres Lebens kommen. Amen.
Geschehen, wenn du sprichst. Alles ist möglich, wenn du hier bist. Nichts bleibt, wie es ist, weil dein Name unser Leben ist. Wunder geschehen, wenn du sprichst. Alles ist möglich, wenn du hier bist. Nichts bleibt, wie es ist, weil dein Name unser Leben ist. Lieben deinen Namen. Lieben deinen Namen. Hör nicht auf. Hör nicht auf. Hör nicht auf zu
wollen miteinander beten. Herr unser Gott, danke für dein Wort. Danke, dass dein Wort so wunderbar ist und dass dein Wort gilt und dass es auch heute nicht leer zurückkommt, sondern genau das bewirkt, wozu du es gesandt hast. Schenk, dass es bei jedem von uns wirkt und dass du wirklich uns nachgehst und uns an das erinnerst, was du uns gesagt hast. Danke für dieses große Vorrecht, dass wir von dir geliebt sind. Schenk, dass das jeder für sich ganz persönlich annehmen kann und nicht wieder vergisst. Und dann schenk, Herr, dass wir dich lieben, dass das ehrlich ist, dass wir das nicht nur sagen, sondern dass du das in uns bewirkst. Schenk, dass wir dir ehrlich und überzeugt antworten können, ich liebe dich, ich folge dir nach. Herr unser Gott, danke, dass du einen wunderbaren Plan für unser Leben hast. Du hast jeden von uns wunderbar geschaffen und du kennst unser Leben, wie es sonst niemand kennt. Schenk, dass wir diesen Plan immer mehr schätzen, dass wir dankbar sind für die Wegführung in unserem Leben, dass wir uns an jeden Tag freuen über das, was du in unser Leben hineinlegst. Und Herr unser Gott, schenk's, dass wir dir treu sind, dass wir treu an deinem Wort festhalten. Wir leben in einer Zeit, wo so viele über dein Wort weggehen oder dein Wort umdeuten oder verfälschen. Schenk, dass wir uns deutlich zu dir bekennen. Du hast versprochen, wer sich zu dir bekennt, zu dem wirst du dich auch bekennen vor deinem himmlischen Vater. Lass uns wirklich im Blick auf diese Verheißung vorwärts gehen. Und schenk, Herr, dass wir von deinem Segen leben. Danke, dass du all das, was wir tun, segnest, wenn es in deinem Willen geschieht. Danke, dass du uns dazu hilfst. Wir wissen, dass wir das aus eigener Kraft nicht tun können, aber mit dir und mit deiner Begleitung. Segne jeden von uns und geh du mit uns. Amen.
Jetzt möchten wir uns noch bedanken bei Pfarrer Markus Bender, der uns sein Wort aufgeschlossen hatte und dass wir da wieder Kraft für die nächste Woche bekommen auch. Herzlichen Dank auch Susanne Dürrwang und auch Gudrun Mutz für die Musik und Marco Ade, der auch fest dabei war und jede Woche für uns treu hier die Texte zusammenspaut, damit wir jede Woche uns hören und treffen können. Weiterhin möchte ich einladen, nächste Woche zur Gemeinschaftsstunde online um 18 Uhr. Wenn auch am Ende des Tunnels ein Licht jetzt zu erblicken ist, möchten wir weiterhin trotzdem noch online bleiben und werden natürlich, sobald es mal möglich sein wird, uns auch wieder wirklich zu treffen. Freuen wir uns drauf. Bleibet gesund und Gott befohlen.
Ich wünsche Ihnen eine reich gesegnete Woche mit dem Segen unseres Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und gebe euch seinen Frieden. Amen.